Werbung.
Rückenschmerzen, Migräne, ständige Erschöpfung? Sie waren bei jedem Arzt und trotzdem findet niemand die Ursache?
Manchmal liegt sie da, wo keiner sucht. Zwischen den Zähnen. Ein falscher Biss kann den ganzen Körper aus dem Gleichgewicht bringen.
Zahnärztin Dr. Nicole Lenz kennt das aus eigener Erfahrung. In ihrem Buch Wenn der Biss nicht passt, zeigt sie, wie Kieferhaltung und Gesundheit zusammenhängen und was sie selbst tun können, um die wahren Ursachen zu erkennen.
Wenn der Biss nicht passt, merken Sie sich diesen Titel. Jetzt überall im Buchhandel und online.
Ein Abenteurer, ein Bike. Ein Ziel, ThriveSide. Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide.
Ja, moin moin, servus Leute, da bin ich wieder. Seid gegrüßt, ich hatte euch ja schon gesagt, ich versuche wieder mehr Regelmäßigkeit in meine Aufnahmen hier reinzukriegen. Im Moment kann ich dem noch Folge leisten. Es sind nur ein paar Tage vergangen seit der letzten Aufnahme in den Cameron Highlands und ich bin schon wieder zurück hier. Ich bin zurück auf dem Fahrrad erstmal. Ich bin zurück in der Hitze, vor allem auch. Und ich bin zurück in Kuala Lumpur, tatsächlich. Ja, ein zweites Mal Kuala Lumpur für mich, diesmal mit dem Fahrrad. Ich bin heute hier angekommen und habe eine bisschen spannende Location, sage ich mal, von der ich hier gerade die Aufnahme mache. Ich sitze nämlich in einem Parkhaus. Wer sich jetzt fragt, okay, warum sitzt der Typ hier in einem Parkhaus, was ist da los? Ja, ich habe mich auch selbst gewundert. Als ich das Hostel gebucht habe, hatte ich das irgendwie nicht auf dem Schirm. Ich habe mich ja so kurz drüber gewundert, dass ich so ein, zwei Bilder gesehen habe mit so Sitzgelegenheiten und so, die ein bisschen komisch vom Hintergrund aussahen, habe mir aber nichts weiter dabei gedacht. Kam heute hier an und ja, habe erstmal das Hostel nicht gefunden. Also kein Eingang, kein Schild, kein gar nichts. Und dann habe ich mich ein bisschen durchgefragt und dann sagt die einer, ja, musst du hier, da, kannst du mit deinem Fahrrad ins Parkhaus reinfahren? Wie ihr im Hintergrund hört, fahren hier auch Autos vorbei. Also die parken auch hier. Ist ein ganz normales Parkhaus. Sagt der Typ, ja, fährst du hier in das Parkhaus rein, in den vierten Stock. Und da ist das Hostel. Ich so, was? Ja, ist schon richtig so. So, okay, alles klar. Gut, stinknormales Parkhaus, schön im Kreis hochgefahren, wie man das so kennt. Die vierte Etage. Und siehe da, hier am Rand, jede Menge Tische, Sofa, ich sehe hier einen Boxsack, eine Waschmaschine, ein bisschen, ja, diverse Spiele, bunte Lampen hängen hier, also alles vorhanden. Zwei riesige Regale für die Schuhe und dann geht man einfach von dem Parkhaus aus in das Hostel rein. Also bisschen strange schon, gibt natürlich auch keine Fenster so richtig. Es gibt bei den Betten so kleine Fenster, aber die gehen auch nur in so einen Zwischenraum, nicht direkt nach außen. Also ist schon ein bisschen, ja, komisch, / interessant. Ja, das sind quietschende Bremsen von einem Auto, was gerade hier hinter mir runterfährt. Also das Parkhaus wird auch, ja, gut besucht, gut benutzt, aber alles in allem irgendwie auch cool. Also ich habe mich jetzt hier mal so ein paar Meter weggesetzt von den Leuten, die hier vorne sitzen, direkt vorm Eingang. Die hocken da zusammen, spielen Karten, babbeln. Also, ja, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein Hostel in einem Parkhaus gesehen habe. Auf der ganzen Reise oder auch so auf meinen vorherigen Reisen auch. Aber ja, öfter mal was Neues, ne? Ja, wie gesagt, ich bin in Kuala Lumpur, das zweite Mal ja jetzt. Beim ersten Mal bin ich ja mit dem Bus hierher gekommen, um dann in den Flieger nach Sri Lanka zu steigen. Die Story hatte ich euch ja jetzt ausführlich erzählt. Und jetzt habe ich gesagt, okay, ich komme nochmal her. Mit dem Fahrrad liegt mehr oder weniger sowieso auf dem Weg. Also an Kuala Lumpur kommst du eigentlich, wenn du aus dem Norden kommst, nicht drumrum. Zumindest nicht, wenn du an der Westküste bleibst. Es sei denn, du gehst halt komplett rüber an die Ostküste in Malaysia. Aber ich bleibe ja weiterhin auf der Westseite, deswegen war das die logische Entscheidung, hier nochmal vorbeizukommen. Und ich hatte ja auch ein paar Leute in Thailand kennengelernt, die tatsächlich aus Kuala Lumpur kommen, die öfter schon mal gefragt haben, wann ich denn komme, ob man sich hier nochmal trifft. Das hat beim letzten Mal leider nicht ganz hingehauen, weil die Julie, heißt sie, da irgendwie dann beruflich unterwegs war. Aber dieses Mal sollte das klappen. Also wahrscheinlich dann morgen oder übermorgen zum Wochenende hin, wenn sie nicht arbeiten muss, werden wir uns dann mal treffen. Vielleicht kriege ich noch den einen oder anderen, ja, Geheimtipp für Kuala Lumpur dann mitgegeben. Ansonsten hatte ich ja auch beim letzten Mal, als ich hier war, schon relativ viel gesehen. So, was ist sonst so passiert? Ja, Cameron Highlands, nach dem verregneten Tag, das war, glaube ich, der letzte Tag, als ich die Aufnahmen für euch gemacht habe, gab es zum Glück nochmal einen richtig sonnigen Tag, also auf jeden Fall vormittags. Deswegen habe ich dann die Gelegenheit genutzt und war nochmal ordentlich wandern. Ich glaube, ich war so 5 Stunden insgesamt unterwegs. Ja, lassen wir das Motorrad mal kurz vorbeifahren. Oder ein Roller ist es nur. Hat sich lauter angehört, als es dann letztendlich aussieht. Ja, ich war nochmal so 5 Stunden wandern. 5, 6 Stunden. Früh morgens los. Was heißt früh? Ja, gegen 8:30, 9:00. Und bin dann nochmal 2 Trails. Trail 10 und Trail 6 heißen die. In den Cameron Highlands bin ich gewandert. War super nice. Sind dann am Ende in so einer Teeplantage noch geendet. Klar, bisschen Touristenfalle natürlich. Konntest du überteuertes Essen und Tee kaufen und irgendwelche Bilder machen lassen und so weiter. Aber ansonsten war es, ja, eine coole Wanderung. An der einen oder anderen Stelle sogar richtig anspruchsvoll spannend gewesen durch den Regentag vorher. Also der Regen hat halt den ganzen Trail alles komplett da ausgewaschen. Wahrscheinlich der Regen der letzten Tage da schon, nicht nur von einem Tag. Und ja, war alles entsprechend rutschig, vor allem wenn man keine Wanderschuhe hat, sondern die einzigen Zunenschuhe, die ich ja besitze, sind Barfußschuhe. Die haben jetzt nicht unbedingt so viel Grip und Profil, als dass man da so wahnsinnig drauf vertrauen könnte. Deswegen, ja, könnt ihr euch vorstellen, waren meine Hände, Arme, Beine später mehr dreckig vom ganzen Matsch, weil ich irgendwie so halber da runtergerutscht bin, das eine oder andere Mal auch ein bisschen ausgerutscht. Ich habe es tatsächlich im Knie gemerkt. Ich meine, mit 2 kaputten Knien und der Aussage von meinem Arzt, die mir sehr prägend im Gedächtnis geblieben ist, von wegen Knie heilt nie, ist das natürlich auch, ja, unvorteilhaft, wenn dann sowas passiert. Vor allem beim Runterlaufen. Beim Hochgehen ist das eigentlich nie das Problem beim Trail. Da kommt ja dann halt viel aus den Beinen, aus den Muskeln raus, aber beim Runterlaufen ist das für die Knie einfach immer Arsch. Kann man nicht anders sagen. Wer Knieprobleme hat, der weiß, wovon ich rede. Ja, aber war cool. Ich bin nachmittags dann nochmal richtig geduscht worden. Kurz so wirklich 10 Minuten, bevor ich wieder im Hostel ankam, gab es einen Regenschutt, der mich komplett einmal unten bis untenrum durch gewaschen hat, also so richtig. Ja, da war dann der ganze Schweiß und der Salz und das Salz und der Dreck dann auch wieder weg. Ich habe mir trotzdem noch eine Dusche gegönnt im Hostel und am späten Nachmittag dann gab es mal ein kleines Regen-Nicht-Regenfenster, da habe ich mich nochmal in einen Kaffee gesetzt, ein bisschen Kaffee getrunken, Kleinigkeit gegessen und nichts Wildes, ansonsten mehr den Tag so ausklingen lassen, ein bisschen mit meiner Schwester telefoniert. Da gab es 1, 2 Herausforderungen in der Heimat mit ihrem Motorrad. Da habe ich ja nicht nur moralische, seelische Unterstützung, sondern auch ein bisschen technische Unterstützung gegeben, soweit es ging. Wir haben das Problem nicht ganz gelöst bekommen, aber wir sind auf einem guten Weg. Ja, und dann ging der Tag so zu Ende und am nächsten Morgen bin ich dann weiter. Eben, wie gesagt, zurück aufs Fahrrad. Und das hat mir mal ein Schlag in die Fresse verpasst, auf Deutsch gesagt, das kann ich euch sagen. Ich bin morgens los aus den Highlands runtergefahren und ins Flachland zurück und bin so bei, ja, vielleicht so 9 oder so los, bei ungefähr 20 Grad. Mal aufs Thermometer geguckt und dann ging es natürlich so, wie es vorher, ja, einen Tag lang heftigst bergauf ging, ging es dann natürlich in wenigen Stunden schlagartig bergrunter. Und in diesen wenigen Stunden vielleicht 2-3 Stunden Abfahrt oder so, was das waren, war es einfach völliger Wahnsinn, wie die Temperatur zugenommen hat, von 20 auf über 40 Grad. Also ich glaube, ich habe irgendwann mal 42, 43 Grad auf dem Thermometer gesehen. Das heißt, in weniger als einem halben Tag hat sich die Temperatur einfach mal verdoppelt gehabt. Von wegen hier, ne? Dieses Gejammer immer in Europa oder in Deutschland, weil wir von einem auf den anderen Tag mal 10 Grad mehr haben. Ja, ich weiß, auch das ist heftig und auch das ist heiß. Aber ich kann euch sagen, ey, das war für den Körper eine Nummer, das war völliger Wahnsinn, komplett überfordert. Ich hab mich gefühlt, wie wenn ich kaum noch atmen kann auf einmal. Also nicht nur die Temperatur, auch die Luftfeuchtigkeit und sowas ja dann alles unglaublich zugenommen. In dieser kurzen Zeit halt, es war verrückt gewesen, absolut verrückt. Also da musste ich erstmal wieder drauf klarkommen, das hat auch einen ganzen Moment lang gedauert. Aber die Abfahrt war ansonsten richtig cool gewesen, hat echt Spaß gemacht, so durch den Dschungel. Und ich habe dann auch ja ordentlich Meter gemacht natürlich, nicht nur durch die Abfahrt, sondern auch einfach generell den Rest vom Tag dann noch, als ich unten ankam. Ich habe natürlich viele Kilometer sehr schnell in kurzer Zeit bergrunter halt gemacht und hatte dann noch ja ganz gutes Zeitfenster für den Rest vom Tag, womit ich am Ende, glaube ich, so 110 Kilometer gemacht habe. Abends habe ich schon ganz coole Location gefunden. Da konnte ich mit den Truckern zusammen bei so einem Truckstop konnte ich mit denen zusammen duschen. Also nicht mit denen zusammen, sondern da, wo die Trucker halt halten, da gab es dann halt für irgendwie 1,50 Ringgit gab es dann Duschen. Was ist das? Das sind so, keine Ahnung, 30 Cent oder sowas. Toiletten mit Duschen. Das war ganz nice. Nach diesem körperlich harten Schock mit der Temperaturzunahme. Und dann habe ich in einem alten, verlassenen Restaurant gezeltet und gepennt. Bisschen zu nah an der Straße, war eine recht unruhige Nacht, aber okay. Am Ende ging es einigermaßen. Der nächste Tag war dann nochmal etwas härter als erwartet, weil es nochmal ein bisschen in die Berge ging. Ich wusste, okay, es geht nochmal ein bisschen hoch, aber so viel und so lange habe ich dann doch nicht erwartet gehabt. Mit der Hitze wieder, ich kam auch nicht so ganz so früh raus mit dieser halb schlaflosen Nacht so nah an der Straße, muss man auch sagen. Hunde waren auch noch am Start nachts. Das ist ja immer so eine super nervige Nummer. Klar, wenn ich dann irgendwo vielleicht in denen ihrem Territorium zelte oder sowas, aber dann bellen die mich einfach grundlos da im Zelt an. Super nervig, da schläfst du natürlich nicht wirklich, ja. Da kannst du mal laut zurückschreien, / bellen. Dann hauen sie manchmal ab, aber dann kommen sie wieder oder sie hauen erst gar nicht ab. Sie fühlen sich noch mehr getriggert dadurch. Das ist immer so eine Nummer. Aber gut, die Hitze war brutal. Ich war froh, als ich dann irgendwann oben angekommen war auf diesem kleinen Berg und habe es dann auf der anderen Seite nur noch locker runterrollen lassen und zum Glück einen alten, verlassenen Campingplatz gefunden. Das war echt ganz nice. Ich dachte so, oh cool, Campingplatz, okay. Kostet vielleicht ein paar Euro, aber da war da einfach keiner. Der war komplett verlassen. Die Schranke war offen, bin ich reingefahren, habe mich ein bisschen umgeguckt. Keinen Mensch gesehen. Dachte ich, gut, was soll's? Ja, nehme ich trotzdem dankend an. Der lag direkt am Fluss. Und dann habe ich mein Zelt unter so einem kleinen Vordach auf so einer Betonplattform aufgebaut. Für den Fall, dass es regnet nachts. Hat es zum Glück nicht, aber ja. So habe ich halt immer die Möglichkeit, wenn ich ein Dach drüber habe, dass ich nur das Innenzelt aufbaue mit dem Moskitonetz. Und dadurch ist es dann deutlich angenehmer nachts, weil es einfach deutlich kühler ist. War ganz cool, ja, mit dem vorbeifließenden Fluss so ein dauerhaftes Rauschen zu haben. Die Duschen haben sogar auch noch funktioniert, also da lief auch noch Wasser. Klar, war jetzt nicht mehr der sauberste Zustand, aber okay, zum Duschen hat es gereicht. Meine Klamotten habe ich im Fluss gewaschen. Was will man mehr? Also, das war versöhnliches Ende des Tages. Und da war ich so knapp außerhalb von Kuala Lumpur. Das waren vielleicht noch so 25 Kilometer. Aber ich war noch komplett im Dschungel gewesen. Also echt krass. Als ich da morgens los bin, dachte ich so, ey, das Navi zeigt mir nur noch 25 Kilometer bis zum Zentrum hier von der Stadt an. Und ich bin noch mitten im Dschungel. Also war richtig nice. Da morgens einfach nochmal so mit ein bisschen kühler Luft und in der Natur aufzuwachen Und dann gab es natürlich das straffe Kontrastprogramm, hier in die Stadt reinzukommen, war ja klar. Ja, spannend, wobei ich sagen muss, es war echt okay. Also ich habe schon schlimmere Städte erlebt, gerade wenn ich so zurückdenke an Istanbul, Bangkok, also da waren schon ein paar. Ja, da kommt mal wieder ein Motorrad vorbei. Also da waren schon ein paar Städte dabei, die deutlich schlimmer waren. Dafür, dass das hier so eine Millionenmetropole ist, war es verhältnismäßig angenehm. Ich war noch relativ früh morgens dran, aber jetzt auch nicht super früh. Also klar, war schon ein bisschen was los, aber auch nicht übertrieben viel Verkehr. Vielleicht war es auch Glück, dass ich einfach gute Routen, gute Straßen erwischt hatte, wo halt nicht so viel los war. Kann natürlich auch sein. Wobei Komoot mich auch da mal wieder kurz in die Scheiße geritten hat, weil es mich durch irgend so ein Sperrgebiet führen wollte. Ich hatte es vorher schon gesehen, als ich mir so grob die Route angeguckt habe, aber habe gedacht, naja, komm, lässt du mal laufen, wird schon irgendwie passen. Ja, hat mal wieder nicht gepasst. Vielen Dank, Komoot, an der Stelle. Der Klassiker halt immer wieder. Jeder, der Komoot nutzt, der wird es irgendwoher kennen. Der wird irgendwann schon mal auf so eine Nummer reingefallen sein. Aber okay, im Großen und Ganzen war es echt gut. Ich bin dann nochmal an den Batu Caves vorbei, habe da nochmal einen kurzen Stopp gemacht. Und natürlich als allererstes hier im Stadtzentrum bin ich dann mal zu den Twin Towers gefahren. Logisch, schön die Petronas Towers mir angeschaut zum zweiten Mal. Beim letzten Mal habe ich die ja schon gesehen gehabt. Aber ja, diesmal halt nochmal mit dem Fahrrad dann vor allem. Und ich hätte es mir denken können, aber auf der anderen Seite dachte ich, naja, komm, was soll's. Das Foto will ich auf jeden Fall haben. Dann bin ich halt mit dem Fahrrad um die Absperrung rum direkt auf diesen Vorplatz vor den Türmen gelaufen, geschoben habe ich. Gefahren bin ich nicht. Ja, zu Fuß darf man da auch hin, gar kein Problem. Aber mit dem Fahrrad halt nicht. Ich habe auch schon so ein bisschen, ich habe es schon fast erwartet gehabt. Ich habe mich schon so gefragt, mal gucken, wie lange es dauert, bis die Polizei kommt. Es hat nicht allzu lange gedauert. Vielleicht eine Minute oder zwei. Dann waren die Jungs am Start gewesen und haben mich, ja, freundlich zum Ausgang begleiten wollen, sagen wir mal so. Sie wollten mich auf jeden Fall nicht einfach dort lassen und auch nicht einfach gehen lassen, sondern sie wollten sicherstellen, dass ich mit meinem Fahrrad auch wieder die Absperrung verlasse. Ja gut, Bild habe ich trotzdem gemacht, das heißt, der Aufwand hat sich gelohnt, weil wann kommt man mal mit einem vollbepackten Reisefahrrad nach fast 3 Jahren, ja, es sind fast 3 Jahre jetzt, da komme ich demnächst nochmal drauf zu sprechen, zu den Petronas Towers in Kuala Lumpur. Was soll's, da musst du halt auch mal ein bisschen Risiko eingehen und vielleicht auch mal was machen, was eigentlich nicht so erlaubt ist. Mit dem Erlaubten habe ich es ja eh nicht so, von daher war das schon okay. Und die waren auch freundlich. Ich habe sogar noch 1-2 Bilder und ein Video mit der 360-Kamera gemacht, während die schon gesagt haben, hey, hier ist kein Fahrrad erlaubt, habe ich gesagt, ja, ist okay. Ich mache gerade noch ein Bild, okay, und dann gehe ich auch gleich. Die Leute rundherum fanden es alle nur mega cool, dass ich überhaupt von Deutschland mit dem Fahrrad dahergekommen bin. Die hätten sich gern noch länger mit mir unterhalten, aber die Polizisten dachten sich halt, ja, komm jetzt, sieh mal zu, dass du hier wegkommst, ne? Also habe ich mich dann aus dem Staub gemacht und bin hier zu meinem Hostel geradelt. Ja, das war meine Einreise nach Kuala Lumpur heute. Eigentlich recht easy. Ich habe es mir auf jeden Fall deutlich anspruchsvoller vorgestellt, muss ich gestehen. Bis auf die Nummer mit der Polizei war das eigentlich super entspannt. Kann ich mich nicht beschweren. Ja, mal gucken jetzt die nächsten Tage. So kleiner Ausblick hier, was ich hier noch so mache. Ich habe nicht vor, so allzu lang zu bleiben, vielleicht 3 Tage. Ich hatte ja beim letzten Mal schon ein bisschen was gesehen, als ich hier war, bevor ich nach Sri Lanka geflogen bin. Und deswegen werde ich, glaube ich, nicht allzu lang bleiben. Auch beim letzten Mal war ich schon in den Batu Caves gewesen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das euch in der letzten Folge erzählt habe oder nicht, dass ich ja Sascha in Kuala Lumpur wieder getroffen habe. Habe ich das erzählt? Mist, weiß ich gerade nicht mehr. Aber ja, den habe ich auf jeden Fall in Kuala Lumpur wieder getroffen, wie ihr mittlerweile wahrscheinlich auch auf Instagram gesehen habt. Ja, ich habe es geschafft, auch mal wieder was auf Instagram zu posten, tatsächlich. Lang ist's her, aber ich habe es geschafft. Mal gucken, ob ich da auch wieder so ein bisschen meinen Weg dann jetzt für mich finde, ohne dass es mich zu sehr stresst. Schauen wir mal. Ja, wie dem auch sei, ich habe Sascha getroffen gehabt beim letzten Mal, deswegen wir haben schon ein bisschen Kuala Lumpur zusammen auch entdeckt gehabt, bevor er dann zurück ist nach Thailand und so weiter. Aber da will ich an einem anderen Punkt nochmal drauf zu sprechen kommen. Das würde jetzt sonst den Rahmen sprengen. Und deswegen bleibe ich nicht allzu lange. Mal gucken. Mit Julie werde ich mich mal treffen und ihren Bekannten, die ich da in Thailand kennengelernt habe im Nationalpark. Und ansonsten hier und da mir noch ein paar Sachen anschauen. Und dann ist auch gut. Ich bin ja sowieso nicht der riesige Großstadtmensch und Freund davon. Deshalb wird es nicht allzu lange gehen. Nun denn, was wollte ich euch eigentlich noch erzählen, um noch so ein bisschen einen Rückblick zu haben und ja, vielleicht auch die vorhandenen Lücken so ein bisschen zu füllen. Wir waren ja beim letzten Mal Ausreise Kambodscha stehen geblieben und demnach Einreise Laos. Ja, da nehme ich euch gerne nochmal so ein bisschen mit. Ich habe das eben nochmal, bevor ich die Aufnahme hier gestartet habe, so ein bisschen Revue passieren lassen, was da in Laos alles los war, und guck mal, wie weit ich das jetzt für euch hier noch zusammenkrieg. Als allererstes Mal gab es wieder diesen, was heißt wieder diesen, aber ja, gab es den typischen unter Reisenden, vor allem unter Radreisenden oder unter Laos-Bereisenden, gab es den typischen Korruptionsskandal oder die typische Korruption bei der Einreise. Bei der ersten Einreise von Vietnam nach Laos habe ich das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Da hat er einfach nur zu mir gesagt, ja, irgendwie, weiß nicht, ein paar Millionen Dong halt von Vietnam, haben die vietnamesische Währung genommen, Gebühr quasi und gut ist. Und das habe ich da halt damals bezahlt und mir keine groß weiteren Gedanken drüber gemacht. Mittlerweile war es dann aber so, dass ich das natürlich oft in den Gruppen und so auch gelesen hatte und schon wusste, was Sache ist, dass die einfach bei der Einreise von jedem, nicht von jedem natürlich, aber von jedem Tourist hätte ich fast auf Englisch gesagt, von jedem Touristen zwischen $2 bis $5 haben wollen. Natürlich nur von den Touristen. Das wurde auch da wieder ganz klar, weil es waren weitere Leute neben mir, die augenscheinlich erstmal keine Touristen waren, vorsichtig ausgedrückt. Zumindest mal, soweit ich das beurteilen konnte. Auf jeden Fall nicht solche Touristen, solche offensichtlichen wie ich. Und ich habe dem Typ halt meinen Reisepass gegeben. Mein Visum, das hatte ich ja schon drinne. Das hatte ich ja in Ho Chi Minh in Saigon vorher geholt in Vietnam. Und ja, dann sagt er auf einmal zu mir $5. Dann sage ich, was $5? Unwissend natürlich, als wüsste ich nicht, was er will. Dann sagt er $5 Stamp Fee. Also quasi Stempelgebühr dafür, dass er mir den Stempel in den Pass macht. Habe ich gesagt, was? Nee, ich habe hier schon für das Visum bezahlt, ich zahle hier gar nichts. Ja, okay, $5. Sag ich, nee, zahle ich nicht. Mir haben einige Leute auch geschrieben gehabt in den Gruppen, wenn du halt hartnäckig bleibst und vor allem Zeit mitbringst, dann gehen sie entweder runter mit dem Preis oder sie machen dir so den Stempel rein und lassen dich sogar gehen. An der Stelle ist es schon klar, dass es natürlich eine Korruption ist und dass es keine offizielle Gebühr ist. Es wurde auch danach, kurz danach wurde es auch klar, als er dann gesagt hat, $3. Da habe ich gesagt, hä? Was denn jetzt? Wenn das eine Stempelgebühr ist, warum geht dann auf einmal die Gebühr runter von $5 auf $3? Ja, $3. Da habe ich gesagt, nee, nix da, zahle ich. Habe da mal 10 Minuten einfach ausgeharrt und gewartet. Die haben mir halt meinen Reisepass nicht wiedergegeben, beziehungsweise hat er gesagt, ja, hier kannst du ihn wieder haben, aber ohne Stempel. Dann dachte ich, ja geil, wenn ich ohne Stempel da reingehe, da weiß ich genau, was bei der Ausreise passiert. So, dann habe ich mal die Kamera angemacht an meinem Handy, bisschen provokativ, dann wurde der Typ natürlich ein bisschen ungemütlich. Das fand er nicht so geil, da stand halt auch ein fettes Schild, keine Kamera und so weiter. Ich habe gesagt, ja gut, wenn du hier von mir Geld willst und das eine offizielle Gebühr ist und so weiter, und dann wurde er richtig pissig und so. Und dann wurde die Situation dann ein bisschen komisch. Dann hat er dann irgendwann gesagt, $2. Habe ich gesagt, ja okay, jetzt sind wir schon bei $2, ne? Also es wird immer weniger. Und ich habe das Spiel noch ein bisschen hin und her getrieben, aber die Situation hat sich da so ein bisschen zugespitzt und irgendwann dachte ich, ey, weißt du was, komm, scheiß drauf, ja. So sehr es mich angepisst hat, ihm diese $2 zu geben, dachte ich mir dann, Vergiss es. Was willst du dich jetzt mit denen anlegen? Am Ende, keine Ahnung, holen die Polizei oder sonst was? Das sind ja in Anführungszeichen nur diese Grenzbeamten. Ich weiß nicht, wie viel Befugnis die da halt haben, aber dann holen die Polizei, dann kriegst du da riesig Stress. Du willst heute noch ein paar Meter weiterfahren? Ja, komm, scheiß drauf. Also insgesamt hat mich das mal locker halbe, dreiviertel Stunde, ja, halbe Stunde wahrscheinlich gekostet. Immerhin waren es dann nur $2. Ich war innerlich trotzdem so angepisst, weil ich mich so dagegen gesträubt habe, denen einfach diese $2 zu geben. Das ist eine riesig große Grenze zwischen Kambodscha und Laos. Das ist die einzige Grenze zwischen Kambodscha und Laos sogar. Und da kommen hunderte von Touristen am Tag durch, ja. Und wenn die bei jedem, auch wenn es nur $2 sind, da hocken zwei von diesen Kaspern da drinnen, $2 nehmen, ey, dann sind das einfach, keine Ahnung, $200, $300, $400, $500 am Tag. Easy. Jeden Tag. Und die stecken die sich einfach in die Tasche. Du musst dir mal überlegen, klar hocken da vielleicht auch jeden Tag andere, vielleicht auch nicht, wer weiß. Und die werden es ein bisschen aufteilen, aber trotzdem, das geht eigentlich gar nicht, ey. Das ist richtig, aber die machen es halt clever, ne? Die machen das so gering, dass du dich vielleicht ein bisschen darüber ärgerst, aber es jetzt auch nicht so ist, dass es dir wahnsinnig wehtut, $2 als Tourist, ne? Und dann sagst du dir halt, ja komm, was soll ich mir hier diesen Stress und diese Diskussion mit denen geben? Scheiß drauf, ich gebe denen die $2 und dann habe ich meinen Frieden. Und durch die Menge machen die da mit Sicherheit richtig gut Kohle. Garantiert. Also vor allem, dass es nur eine Grenze da gibt und so viele Leute da rein und rauskommen. Allein wie viele Touristen ich da gesehen habe in dieser halben Stunde, verrückt. Aber ja, was willst du machen? Am Ende sitzen sie irgendwann doch ein bisschen mehr am längeren Hebel und das nutzen sie halt aus, ne? Naja, ich kam auf jeden Fall rein ins Land. Ich habe dann irgendwann meinen Stempel gekriegt, habe mich dann auch wieder abgeregt beim Fahrradfahren. War nicht mehr ganz so sehr angepisst und dann war es auch okay gewesen. Ich bin dann am späten Nachmittag mit der Fähre noch nach Dondet rübergefahren. Das ist so die, ja, ich sag mal, die Hauptinsel von diesen 4000 Islands, also ja, von dieser, wie soll man das beschreiben, Inselgruppierung im Mekong. Also der Mekong, der riesige Fluss, der hat dort so viele Unterteilungen, der ist dort so zerklüftelt. In dem Bereich, ganz im Süden von Laos, dass es dort über 4000 Inseln gibt. Ja, ich meine, für mich ist das so ein bisschen, ja, das als 4000 Inseln zu beschreiben, ne? Manche von den Inseln sind irgendwie so 5 Quadratmeter groß, da ist einfach nur so ein Haufen Sand im Fluss, da lebt keiner und nix, steht noch nicht mal ein Baum drauf, wenn es gut geht, aber das ist dann halt auch eine der 4000 Inseln. Aber ja, es sind schon extrem viele Inseln da, also wenn ihr 4000 Islands eingibt, Google, dann seht ihr das auch. Ich glaube, es variiert sogar je nach Jahreszeit natürlich, ob der Mekong halt gerade viel oder wenig Wasser führt. Macht das, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied und demnach nicht immer die gleiche Anzahl. Aber ja, es sind ein Haufen Inseln. Dondet ist so die Hauptinsel und gefühlt ist es so eine, ja, so ein bisschen, es hat so den Eindruck auf mich gemacht wie so ein Aussteigerparadies. Also, da hast du ja, alles getroffen, von A bis Z, vor allem viele langhaarige Hippies, bin ja mittlerweile auch, zähle ich mich ja auch zu den Langhaarigen, gehöre ich auch dazu, also meine Haare gehen schon ja, fast bis zur Brust, über die Schultern schon weit drüber, aber seit langem, aber vielleicht, ja, ich würde mich jetzt nicht als so ein Aussteiger-Hippie bezeichnen, okay, ich reise seit fast drei Jahren mit dem Fahrrad um die Welt, ja, kann man jetzt auch drüber streiten wahrscheinlich. Aber ja, gut. Also da sind wirklich aus allen Nationen alles vorhanden. Etliche Leute, die irgendwie so ein bisschen, ja, einfach aus dem Leben ausgestiegen sind und da auf der Insel irgendwie sich ein neues Leben aufgebaut haben. Einer von denen war der Lucky aus Berlin. Bei dem bin ich dann im Hostel untergekommen. Und ja, ist eine kleine, relativ überschaubare Insel. Es gibt irgendwie so alles, was man braucht, aber nichts groß im Überfluss. Es gibt zum Beispiel kein ATM auch, also kannst kein Bargeld oder so beziehen. Dafür musst du dann mit dieser Minifähre für 30 Cent oder sowas, musst du wieder rüber zum Festland fahren, 10 Minuten, 15 Minuten lang. Und dann kannst du dir da Bargeld holen. Aber ja, Dondet halt, ne? Wie haben die immer gesagt? Been there, done that. Genau, been there, done that, been there, done that. ist sehr speziell. Wer schon mal auf Dondet gewesen ist, der kann es nachvollziehen, der weiß, was ich meine. Hat einen sehr speziellen Vibe, aber auch super, also nicht im Negativen, gar nicht. Super, ja, chillig, relaxed, eben viele kleine Hippie-Bars und so auch hier und da. Und ja, also man kann es aushalten, sag ich mal. Ich kann verstehen, warum der eine oder andere da so ein bisschen gestrandet ist, warum da so viele Aussteiger sich tummeln. Ja, und einer der bekanntesten Aussteiger, zumindest der bekanntesten, die ich kenne, den habe ich dort auch wieder getroffen, und zwar den Sascha. Gerade eben noch von Sascha in Kuala Lumpur erzählt, jetzt Sascha in Dondet oder auf Dondet in Laos. Ja, Sascha war auf Dondet schon ein paar Tage lang gewesen, als ich dort ankam. Ich wusste, dass er da ist. Ich wollte sowieso nach Dondet, weil zum einen lag es auf der Route. Es gab ja für mich auch keinen anderen Weg von Kambodscha, um von Kambodscha nach Thailand zu kommen. Nach wie vor ist die Grenze da ja dicht, also auch jetzt noch, obwohl das schon ein halbes Jahr her ist und die ist ja schon fast ein Jahr lang dicht oder so jetzt. Demnach wusste ich ganz klar, okay, ich muss von Kambodscha nochmal über Laos reisen, um dann nach Thailand reinzukommen. Das war mir schon klar. Und mit Sascha stand ich ja sowieso immer wieder mal in Kontakt. Ich wusste, dass er auf der Insel ist. Also war es klar, dass wir uns sehen. Er hat mir auch das Hostel empfohlen. Und ja, so sind wir dann im gleichen Hostel geendet. Wir haben ein paar Tage zusammen verbracht auf der Insel. Das war ganz nice. Er kannte natürlich schon ein bisschen so die Gegebenheiten. Ich habe zwei gute Bekannte von ihm kennengelernt. Zwei Freunde, Silvio und Jay. Oh, ein deutsches Pärchen. Woher kamen die beiden? Shit. Aus Bremen oder sowas kamen die, glaube ich. Oder kamen die... Nee, die kamen irgendwo aus Norddeutschland. Ach, weiß ich nicht mehr. Kriege ich nicht mehr zusammen. Aber ja, zwei coole Menschen auf jeden Fall. Lustiges Pärchen. Und ja, wir haben zusammen einfach so ein paar Tage verbracht. Hier und da was zusammen unternommen, ein bisschen was zusammen essen gewesen, abends Billard gespielt in so einer Reggae-Bar, coole, gechillte Musik gehört, also Kaffee getrunken, tagsüber in einem der wenigen Cafés, ich glaube, es gab sogar nur ein so ein richtiges Café, bei Jay, Jay hieß sie, aber der Typ hieß, oder hieß der Typ auch Jay? Na, ich glaube, der hieß auch Jay. Weiß nicht mehr, kriege ich auch wieder nicht zusammen. Ja, ist dann doch schon zu lange her. Das ist der Nachteil, wenn man nicht regelmäßig die Aufnahmen dann macht. Aber ja, wir waren in einem Café zusammen gewesen öfters mal, haben da ein bisschen Zeit verbracht. Es gab das eine oder andere, es wurde tätowiert. Also Silvio und Jay sind so ein bisschen auf dem Hobby-Tätowierer-Trip, haben sich so hobbymäßig ein bisschen Material, Tätowiermaschine und ein paar Nadeln und Tinte und sowas gekauft. Und tätowieren sich da so ab und zu gegenseitig. Also vor allem tätowiert sie, glaube ich, ihn. Der Silvio war da schon ziemlich zugetackert. Und das haben die in der Zeit, wo wir da zusammen waren, auch gemacht. Einfach mal so im Café, während dem Kaffeetrinken, so hier am abgeranzten Holztisch, hat sie an einem Tag den Silvio tätowiert. Irgend so ein Spruch, den sie auf einem Aschenbecher gefunden haben, glaube ich. Der übersetzt von Laotisch Diamond oder sowas heißt, wenn ich mich richtig erinnere. Und am nächsten Tag hat sie dann auch noch Sascha tätowiert in dem gleichen Café. War auch richtig cool. Ja, ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, aber es war dann ohnehin nicht mehr so viel Zeit gewesen, weil dadurch, dass das natürlich alles bei weitem nicht so professionell ist, nimmt sie sich sehr viel Zeit, lässt sie sich viel Zeit. Sie will es halt auch ordentlich und richtig machen und so. Ist ja auch gut so. Wäre eine coole Erfahrung gewesen, aber gut, hat nicht sollen sein. War trotzdem cool zuzugucken auf jeden Fall. Allein das schon war schon eine Erfahrung wert, ja. Ansonsten bin ich ein bisschen mit dem Fahrrad über die Insel gefahren. Da wollte Sascha nicht so richtig mit, die anderen beiden auch nicht. Da war ich einen Tag alleine unterwegs und habe da so ein paar Sachen erkundet, bin zu zwei Wasserfällen hingefahren. Aber die Insel, die ist wirklich... Das ist überschaubar, also da kannst du mit dem Fahrrad, deswegen, wenn ich das Wort Insel verwende, ist so, naja, kannst du mit dem Fahrrad, ich würde sagen, wenn du durchfährst, wahrscheinlich so in anderthalb Stunden rundherum fahren um die Insel, dass ihr mal so eine Größenvorstellung habt. Also das ist keine keine riesige Insel oder sowas, im Gegenteil. Und das ist schon eine der größeren Dondet. Wobei, was heißt größeren? Da sind noch größere, aber die sind dann, ja, sind einfach so random unbewohnt. Da ist nicht viel drauf oder halt wirklich nur so alles relativ braches Land, keine festen Straßen. Auf Dondet gab es jetzt auch keine Straßen in dem Sinne. Aber es gab zumindest mal befestigte Wege, dass du mit dem Fahrrad fahren konntest. Muss kurz überlegen, Autos gab es auf keinen Fall welche, doch Roller gab es. Also Autos gab es keine, aber Roller gab es welche, die konntest du ja entweder mieten oder die Leute haben auch Roller mitgebracht vom Festland. Da haben sie dann einfach so zwei Boote mit ein paar Brettern zusammengebunden und dann haben sie dich mit dem Roller vom Festland darüber auf die Insel transportiert. So haben sie auch mein Fahrrad dahin transportiert. Also da gibt es Boote, die transportieren entweder nur Leute, nur Personen oder so ein Boot, was ja so ein bisschen lustig zusammengebaut ist und dann auch Fahrzeuge transportieren kann. Aber ansonsten gibt es da nichts. Also auch die Roller sind sehr überschaubar. Das meiste sind eigentlich Fahrrad oder Fußgänger. Fahrräder kannst du überall ausleihen. Junge, war ein harter Tag anscheinend mit meinen Sprachfindungsstörungen. Und dann kannst du da mit dir so ein bisschen die Insel erkunden. Ich habe natürlich kein Fahrrad leihen müssen. Ich hatte mein eigenes, klar. Aber war ganz nice, doch. Also waren gute befestigte Wege. Kannst über so eine Brücke noch zu einer kleinen Nachbarinsel fahren. Da habe ich irgendwie, ja, mir einen Shake und was zu essen gegönnt, ein bisschen gechillt, zwischendrin schwimmen gewesen bei einem der Wasserfälle, also insgesamt echt, ja, chillig, sehr, sehr relaxte Zeit dort gehabt. Sascha ist abgereist dann nach Bangkok, nach Thailand, der ist mir mal wieder vorweggereist. Und Silvio und Jay sind auch gleichzeitig mit weg, also alle am gleichen Tag. Ich hatte noch ein paar Tage, aber ich hatte noch ein bisschen Zeit. Ich bin mit der Fähre mit rüber zum Festland und habe mich dort von denen verabschiedet, weil ich musste zum ATM und dann war ich nochmal 2 Tage, glaube ich, alleine dort gewesen, wo ich einfach nur gechillt habe, Gott hab einen guten Mann sein lassen und ach nee, genau, die Kajaktour habe ich noch gemacht mit Mr. Leck. Ach ja, crazy. Das war ja richtig, ja, das habe ich in der Zeit dann noch gemacht. Mr. Leck, absolutes laotisches Unikat, der Typ. Eine Koryphäe und Bekanntheit in Laos, was Kajaktouren angeht, hat schon irgendwie im ganzen Land verteilt, vorher Kajaktouren betrieben und dann eben auch aus dem, sag ich mal, standard normalen laotischen Leben ausgestiegen und auf Dondet gestrandet und hat dann dort seine Kajaktouren veranstaltet. In einem sehr coolen, authentischen und vor allem sehr persönlichen Stil. Das fand ich richtig nice, deswegen bin ich dann auch zu ihm. Hat ein paar Dollar mehr gekostet, ja, aber das war es auf jeden Fall wert. Also allein schon, dass er gesagt hat, er nimmt nur maximal 6 Leute. Er will auch da nicht mehr haben, weil er will keinen riesigen Kommerz betreiben, das reicht ihm zum Leben und gut ist. Umso weniger, umso besser, aber maximal 6, das ist also sein absolutes Limit für die Touren. Was ich schon sehr cool fand. Und dann hat er gesagt, hey, wir machen hier so einen kompletten Tag zusammen. Kommst morgens hierher oder die Leute kommen morgens ja, zu ihm. Der hat so eine kleine Hütte am Flussufer. Dann machen wir zusammen ein Frühstück, dann gehen wir Kajak fahren. Wir kochen zusammen ein Mittagessen im Dschungel. Und dann abends gibt es nochmal ein gemeinsames Abendessen. Also so Komplettprogramm, zwischendrin noch einen kleinen Transport mit dem Auto, komme ich gleich noch zu. Und das alles, glaube ich, für $20 oder was er haben wollte oder $25. Also es war echt fair. Es gab noch ein paar andere Anbieter, die haben das irgendwie für $10-15 angeboten, die sich so ein bisschen an seine Fersen geheftet haben. Er war der Erste, der das ja, so leicht kommerziell dort auf Dondet betrieben hat. Und andere haben es dann ihm halt nachgemacht, aber die machen das nicht so persönlich und nicht so authentisch halt auch. Von daher war das mega cool mit dem. Ja, wir haben morgens erstmal so Mango Sticky Rice, sind zusammen kurz auf den Markt gegangen, die Sachen eingekauft, haben hier Mango Coconut Sticky Rice gekocht. Super geil, hatte ich auch noch nie selber gekocht, 100 Mal gegessen, aber nie selbst gekocht. Dann eben mit dem Kajak los. Um ein bisschen ja, auf diesen ganzen Flussarmen rumgeschippert. Dann hat er uns erstmal zu einem Wasserfall geführt. Da waren wir ein bisschen schwimmen. Also wir waren auch nur 3 Leute, inklusive mir oder mit ihm dann 4. Also kleine Gruppe, sehr nice gewesen. Und beim Wasserfall waren wir ein bisschen schwimmen. Da hat er uns gezeigt, wie wir mit den Händen Fische fangen können. Super cool. Einmal habe ich es geschafft, ja, 100 Mal habe ich es versucht, glaube ich. Einmal habe ich es geschafft, tatsächlich mit den Händen so einen kleinen Fisch zu fangen. Er war da einfach, logisch, der macht es wahrscheinlich jeden Tag. Der war da mega geübt drinne. Der hat da im Sekundentakt mit den Händen die Fische rausgeholt. Ich habe einfach nur das Netz aufgehalten und er hat ständig Fische reingeschmissen. Der ist immer so in diesem Wasserfallstrudel, genau unter dem Wasserfall untergetaucht und hat gesagt, man, du musst mit den Händen dann an den Steinen halt langgehen, schnell zupacken. Die Fische können da nicht so gut reagieren und koordinieren durch das Wasser, was halt runterkommt vom Wasserfall. Und da hat er wirklich hunderte Fische rausgeholt. Also absolut verrückt. Die haben wir dann in so eine Plastikflasche gefüllt und mitgenommen. Und später dann tatsächlich zum Mittagessen haben wir die gegessen. Das war auch absolutes Abenteuer. Also wir haben noch so eine kleine Wanderung durch den Dschungel zwischendrin gemacht, bis wir wieder auf der anderen Seite bei einem Flussufer ankamen. Da hast du schon gesehen, da war der schon öfters natürlich. Da war eine Feuerstelle, hat er erstmal offenes Feuer gemacht. Und dann haben wir richtig geil gekocht. Also der hatte einen Mörser dabei, hat mir so diverses Zeug gegeben, was ich da dann zu so einer, Chili, irgendwas, Grünzeugpaste verarbeitet habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir da alles reingemacht haben. Eine der Frauen hat Eier gekocht, aber nicht einfach Eier gekocht, sondern Eier in einem Bambusrohr. Hatte ich auch so null auf dem Schirm. Das Bambusrohr hat er kurz vorher noch irgendwie halt vom Wegrand abgeschlagen mit seiner Machete und dann auf eine gewisse Größe gekürzt. Und diese Ringe, wenn ihr euch so ein Bambusrohr anguckt, diese Ringe, die ihr dann immer seht, wenn das so auf die nächste Stufe wächst quasi, die sind einfach nicht nur außen so ein Ring, sondern das ist innen komplett zu. Ich weiß nicht, ob das so weit verbreitetes Wissen ist. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich zugeben. Also das Bambusrohr, jedes Mal, wo du außen so diesen Ring siehst, ist innen an der Stelle komplett zu. Und dann hat er das eben auf eine entsprechende Länge gehackt. Und diese zwei Ringe waren dann die äußere Begrenzung. Er hat dann oben so das Rohr aufgemacht, wie so ein Deckel rausgeschnitten. Und dann hat er dann in das Bambusrohr die ganzen Eier rein und noch ein paar Gewürze und auch ein bisschen Grünzeug und Chili und hin und her alles reingepackt. Hat den Deckel wieder drauf gemacht, den er vorher rausgeschnitten hatte. Mit so ein bisschen, Bambusfasern das zugeknotet und dann das ganze Ding einfach zack übers Feuer, ins Feuer rein und da drinnen, Rührei gekocht in dem Bambusrohr. Mega cool. Hähnchen haben wir noch gegrillt. Einfach auch so, Stöcke in der Mitte gespalten, dass du quasi wie so ein Y hast. Die Hähnchenstücke habe ich da reingepackt und dann hat er das auch wieder mit den Bambusfasern zugeknotet, dass es zwischendrin so eingeklemmt ist. Dann haben wir das über dem Feuer geröstet. Die Fische, die er vorher gefangen hat und eben die Paste, diese Kräuter, Chili-Paste, wie auch immer, die ich in dem Mörser gemahlen hatte und Reis. Ich weiß gar nicht, der Reis, der kam, woher der kam. Ich glaube, den Reis hat er mitgebracht gehabt, tatsächlich. Also mega gutes, richtig gesundes Mittagessen gehabt, mitten im Dschungel über offenem Feuer. Also allein das war schon echt super cool, richtiges Erlebnis gewesen, das mal so zu machen. Coole Erfahrung. Und er hat natürlich auch super viel erzählt. Also es war richtig einer, der hat gerne geredet, an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal ein bisschen zu viel, aber insgesamt war es schon echt gut. Viel erzählt natürlich auch über die Kultur, wie er dazu gekommen ist. Generell über die laotische Kultur, über die Gegebenheiten vor Ort und so weiter. Also auch da war viel Input, viel Info mit drinne. Und das Kajaken war eigentlich fast schon so nebensächlich letztendlich. War natürlich super schön, durch diese ganzen Seitenarme da von dem Mekong zu fahren. Wir haben sind dann bis rüber aufs Festland gepaddelt. Da hat er uns ein Stück von einem Kumpel mit dem Auto transportieren lassen. Und dann sind wir passend zum Sonnenuntergang, in den Sonnenuntergang rein, quasi wieder zurück nach Dondet gepaddelt. Also mega nice. Das war ein richtig guter Tag. Komplett gefüllt. Tolle Erlebnisse. Auch jetzt, wenn ich so daran zurückdenke. War wirklich, War beeindruckend, war einmalig, war jetzt nicht so ein standardmäßige, simple Kajaktour einfach. Also das war schon echt ganz nice gewesen. Ja, das war meine Zeit auf Don Dead. Am nächsten Tag ging es nämlich dann weiter. Ich bin weiter Richtung Paxe geradelt. Paxe, so ein bisschen größere Ort, / Stadt, eben im Südwesten von Laos. Das war meine letzte Anlaufstelle, bevor es dann rüberging nach Thailand. Der Weg dorthin, der sah auf dem Profil eigentlich viel entspannter aus, als er letztendlich war. Also war doch deutlich härter als gedacht. Besonders mit der Hitze halt natürlich. Das war schon, hat mir schon echt zu schaffen gemacht. Und die laotischen Straßenverhältnisse. Also Straßen in Laos, meine Fresse. Das, was die als Highway ansehen, ganz oben im Norden, Vollkatastrophe. In der Mitte geht's einigermaßen, so um Vientiane, um die Hauptstadt rum, weil die Chinesen da halt einen Highway gebaut haben für die Transporte. Aber der geht dann nach Thailand rein. Und im Süden teilweise auch wieder katastrophal, ja. Aber ja, ich bin in einem coolen Hostel nochmal abgestiegen in Paxe, was mir der Marco empfohlen hatte hier, mein französischer Radreise-Kompagnon, mit dem ich eine ganze Weile unterwegs war. Der war ja schon ein paar Monate vorher in Laos gewesen, nachdem wir uns im Norden von Laos verabschiedet hatten. Seinerzeit ist er dann ja noch weiter runter in den Süden, während ich zurück bin nach Vietnam und dann eben jetzt dann wieder aus dem Süden nach Laos rein. Ja, war ein nices Hostel, war eine super Empfehlung von ihm. James, der Hostelbesitzer, war unglaublich nett und hilfsbereit. Oder ja, super viele hilfreiche Tipps gegeben. Ich habe mir dann auch noch einen Roller von ihm ausgeliehen. Ich glaube, ich war 3 Tage nochmal da in der Gegend und habe mit dem Roller den Paxe-Loop gemacht zu dem Bolivan-Plateau nach oben, was richtig cool war. Hatte ich eigentlich gedacht, mache ich mit dem Fahrrad, aber in der Phase habe ich einfach, ja, war ich nicht so wirklich motiviert dazu. Hätte natürlich auch nochmal deutlich länger gedauert mit dem Fahrrad. Und mir war es einfach zu anstrengend und zu heiß, muss ich ehrlich gestehen, weil das ging natürlich super viel hoch und runter. Also da waren ein paar tausend Höhenmeter in diesem Rundkurs, wie sagt man denn? Ja, in diesem Loop, also in dieser Umrundung. Mir fehlen die deutschen Wörter. Ja, auf dieser Rundreise, jetzt hab ich's. Also, da waren einige Höhenmeter zu machen und dann war ich am Ende auch happy, dass ich das mit dem Roller gemacht hatte. Den konnte ich mir direkt vom James im Hostel ausleihen. Das war halt super, super entspannt und flexibel und dann war das am Ende die beste Lösung gewesen. War schon gut. Also richtig schöner Abschluss nochmal für Laos 2.0. Einfach nochmal eine ganz andere Ecke da auch gesehen zu haben und ja, auch nochmal so eine Erfahrung dann gemacht zu haben mit so zwei Tagen Rundreise mit dem Roller, was echt cool war. Also da konnte ich auch nochmal einiges mitnehmen. Super hohe, imposante Wasserfälle waren da unterwegs. Bei Captain Hook, es stimmt, bei Captain Hook bin ich noch gewesen. Ich kann euch nicht sagen, warum der Typ sich selber Captain Hook nennt, aber er ist ja unweit bekannt in der Gegend und irgendwie kommt jeder irgendwie früher oder später, der den Paxe Loop macht, mal zu ihm. Der hat eine Kaffeeplantage. Laos baut ja auch sehr, sehr viel Kaffee an. Kaffeeplantage. Und darüber hat er sich so ein bisschen einen Namen gemacht, macht halt ein kleines Homestay mit bei, wo ich auch übernachtet habe dann. Ja, gutes Frühstück, alles sehr, sehr häuslich, rustikal, guter Kaffee und natürlich im besten Captain Hook-Style irgendwelchen fast schon widerlichen, laotischen, klaren Schnaps. War ja klar, also das wurde mir vorher schon von James gesagt, wenn du zum Captain Hook gehst, dann musst du auf jeden Fall Schnaps trinken. Ich so, ja, super. Vielen Dank auch. Okay, freue mich. War natürlich jetzt nicht mein Favorite, zumal das Zeug echt, ja, es hat einfach nicht geil geschmeckt, aber okay. Trinkst du dann halt mal ein oder zwei und dann ist auch okay. Dann hast du es hinter dir, dann geht's. Weil ansonsten lassen die auch nicht locker. Wenn die dir sowas anbieten, dann musst du durch. Da hast du keine andere Wahl. Aber ja, auch ein absolutes Unikat. Also Ich merke gerade, ich habe einige Unikate da in diesen paar Tagen in Laos nochmal kennengelernt. Insgesamt ein schöner Abschluss für ein doch sehr unterschätztes Land, glaube ich. Also von meiner Erfahrung jetzt, ich war ja dann das zweite Mal in Laos gewesen, da reisen nicht so viele hin. Also da ist rundrum natürlich mit Thailand und Vietnam oder auch Kambodscha sind die Besucherzahlen, die Touristenzahlen deutlich höher. Da ist Laos irgendwie ja völlig unterschätzt. Es liegt halt so zentral in der Mitte. Es hat natürlich kein Meer als einziges Land von diesen vieren. Aber ich fand es doch super beeindruckend, sehr vielfältig und halt auch noch, ja, dadurch, dass es eben nicht so komplett touristisch überlaufen ist, fand ich es noch viel authentischer und deutlich natürlicher als jetzt, sagen wir mal, Vietnam oder Thailand. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, das ist ja klar. Deswegen, ich kann es nur jedem empfehlen, hat super schöne Ecken und auch für Leute, die ja gerne am Meer sind oder Wasser mögen oder so, auch da findest du einige Möglichkeiten in Laos. Ich denke nur so an Wang Vien zurück mit den ganzen Lagunen und sowas. Also auch da, es gibt genügend Möglichkeiten, auch innerhalb von Laos ins Wasser zu kommen, wenn es darum geht. Ja, Wasser stand dann auch wieder auf dem Programm bei mir, beziehungsweise das Meer stand dann wieder so ein bisschen im Fokus, weil als nächstes Land stand ja dann Thailand vor der Tür. Und ich wusste, dass ich da natürlich wieder ans Meer kommen werde. Auch wenn es noch ein bisschen dauert, aber das ist schon immer so ein bisschen, ja, wie so ein kleiner Magnet auch für mich. Und sowas, wo ich drauf hingearbeitet habe. Also gerade jetzt von der Zeit von Vietnam über Kambodscha, nochmal Laos und Thailand dann ja auch noch eine Weile, ging schon wieder ein paar Monate rum, wo ich das Meer nicht gesehen habe. Okay, jammern auf hohem Niveau, ich weiß. Als ich in Deutschland gelebt habe, habe ich nie das Meer gesehen, außer ich habe Urlaub gemacht. Da gab es einfach nichts, was irgendwie in der Nähe war. Aber ja, so verändern sich natürlich auch ein bisschen die Sichtweisen auf der Reise. Und das Meer ist schon immer für mich so ein bisschen so ein Anziehungspunkt gewesen. Genauso wie die Berge aber auch. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Bergen und Meer. Boah, das wäre, glaube ich, echt eine schwierige Entscheidung, was ich da wählen würde. Also es hat einfach beides was sehr Einmaliges und Spezielles für sich und für mich. Deswegen, ja, irgendwas mit Bergen und Meer. Das wäre, glaube ich, so das Geilste. Habe ich noch nicht so richtig den passenden Ort dafür für mich gefunden. Vielleicht kommt er ja noch. Mal gucken. Ich glaube, da wird Neuseeland auch nochmal sehr spannend, weil Neuseeland ist da halt echt schon so ein richtig guter Mix. Du bist nie wirklich weit weg vom Meer, du hast aber trotzdem auch gute, hohe, richtig schöne Berge teilweise. Also mal gucken. Die Zeit wird's zeigen. Ja, Thailand stand auf dem Programm, auf dem Plan. Das ist dann das nächste Land, in das ich eingereist bin. Das werde ich euch aber dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge erzählen, was da so alles passiert ist in Thailand. Vor allem, weil ich da ja doch sehr lange war, weil dort ja auch wieder die ein oder anderen interessanten, unerwarteten Geschichten passiert sind. Ich meine, es passiert ständig irgendwas Interessantes und Unerwartetes, klar. Aber da ist ja auch nochmal viel passiert. Ich hatte es ja beim letzten Mal in der Folge schon angerissen. Gerade was das Thema Frauen auf meiner Reise angeht, war Thailand natürlich wieder, ja, eine weitere Erfahrung, die ich machen durfte. Ne, sagen wir es mal so. Nun denn, nächste Folge dann, Thailand Special Rückblick dafür. Mal gucken, ob eine Folge dafür ausreicht oder ob es vielleicht sogar zwei werden. Aber heute nicht mehr, für heute reicht's jetzt. Ich werde mir jetzt hier noch irgendwie ein Abendessen suchen, Abendessen gönnen. Kuala Lumpur, bei mir ist jetzt 8:30 am Abend und dann ist der Tag auch, glaube ich, ziemlich durch. Die Hitze und die Schwüle, die merke ich doch ganz ordentlich und auch wenn ich heute nicht wahnsinnig viel gefahren bin, mit nur 30, 35 Kilometern oder was es letztendlich waren, hier kreuz und quer durch die Stadt, war es dann doch irgendwie anstrengend gewesen. Ja, ihr wisst, wie es ist, ne? Oder auch nicht, wie auch immer. Nun gut, Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören. Ihr seht, ich versuche mich wieder darin, regelmäßige einfach Aufnahmen für euch zu machen und euch an meiner Reise teilhaben zu lassen. Und ich hoffe, dass ihr auch weiterhin Spaß daran habt, mir zuzuhören und meinem Gelaber und meiner sexy Stimme zu lauschen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Schöne Grüße hier aus Kuala Lumpur in die Heimat oder wo auch immer ihr mir zuhört. Habt euch wohl und vergesst nicht, die Wurst hochzuhalten. Das ist ganz wichtig. Der Rest kommt von alleine. Bis dahin, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast ThriveSide.